PDC-Chef Matt Porter im ausführlichen Interview außerdem einen Blick auf die First Stage der Q-School und die Spielerauswahl für Bahrain und für Saudi-Arabien. Das alles jetzt hier bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Dartsline.de Podcast
mit Kevin Schulte
und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Checkout, der Dartsline.de Podcast mit Folge Nummer 2 in dieser Nach-WM-Woche. Wir hatten ja die große WM-Analyse Folge mit Jan und uns beiden, und jetzt werden wir nochmal die Töne von Matt Porter hier zum Besten geben und das Ganze natürlich analysieren, nicht aber ohne jetzt hier auch auf die First Stage der Q-School und alle anderen Themen der Woche zu blicken. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und grüße meinen wunderbaren Podcast-Partner Micha Wattenberg zugeschaltet. Hi.
Ja, hallo Kevin. Ich freue mich auch, wie immer in dieser Woche eine zweite Folge mit dir aufnehmen zu dürfen. Jetzt ist die WM so langsam abgeklungen. Man ist voll schon im Q-School-Modus und all dem, was sonst noch so geschieht. Also wir gehen jetzt langsam wieder in die Richtung des Normalmaßes hier im Darts-Kalender. Aber auch das ist ja schön. Die WM ist natürlich immer so eine Sonderzeit, aber irgendwie macht ja auch der Alltag ein bisschen Spaß, ne?
Ja, finde ich auch. Jetzt trennt sich dann irgendwann wieder die Spreu vom Weizen, und natürlich ist der Cut, der könnte härter nicht sein. Also vom totalen Massenpublikum, von der Massenware Darts-WM dann zum absoluten Nerd-Festival des Jahres, der Q-School, die ja gerade schon läuft. Wir nehmen auf hier am Donnerstagnachmittag, am ersten Tag der Final Stage. Für mich dann auch nochmal ein ganz anderes Level, ganz anderes Niveau natürlich als die First Stage, weil es da dann wirklich um die ersten Tourkarten geht. Die werden jetzt noch nicht Thema sein, aber wir blicken zurück auf die First Stage. Das machen wir gleich, aber wollen natürlich auch noch in dieser Folge sagen, dass wir uns immer sehr freuen über den Support bei Patreon. Dort bekommt ihr auch exklusive Folgen. Das wird es auch jetzt im Januar. Da haben wir, glaube ich, mindestens 2 am Start, und dementsprechend, da wird es da auch wieder was geben. Und dann freuen wir uns über den Support auf allen anderen Plattformen ganz genauso. Natürlich 5 Sterne, immer gerne gesehen bei Apple, bei Spotify.
Definitiv. Damit würde ich sagen, gehen wir dann rein in die Folge. Lass uns mit dem aktuellsten Blog, ich sag mal, jetzt starten. Lass uns erst einmal sprechen über die Teilnehmerbekanntgabe fürs Bahrain Darts Masters und auch für das World Series Event in Saudi-Arabien, gespielt nächste Woche bereits am 15., 16. Januar und dann am 19. und 20. Januar. Erstmal, als du das Line-Up gesehen hast, was war dein Gedanke dazu?
Also zu den PDC-Spielern, da war mein Gedanke, Danny Noppert und Nathan Aspinall bekommen eine Kompensation für die Nichtberücksichtigung in der Premier League statt Josh Rock und Johnny Clayton dabei. Interessant finde ich, man kann den Case aufmachen. Heißt das vielleicht, dass Stephen Bunting, Nathan Aspinall gar nicht die Frage war, sondern dass es eher darum ging, Josh Rock oder ein Aspinall, Noppert oder eben ein Clayton, weil die jetzt eben draußen bleiben müssen. Vielleicht hängt es aber auch einfach damit zusammen, dass einer von denen auch gesagt hat, ja, irgendwie da passt es mir eh nicht so gut. Kann natürlich auch alles sein, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall, ich finde es insofern ganz gut, dass wir nicht das komplett identische Lineup haben, weil 16 Abende reichen dann auch, und da können wir dann hier ein bisschen Abwechslung gebrauchen. Und finde es auch gut für Danny Noppert, dass er jetzt hier 2 Einsätze bekommt bei diesen Turnieren, auch wenn sie überhaupt nicht wichtig sind, 0,0 wichtig. Aber Danny Noppert hat es verdient, irgendwie zumindest in der Premier League 1B dabei zu sein.
Naja, sag das mal nicht, dass die nicht wichtig sind, ne? Also andere Spieler nehmen solche 2 Turniere auch als Argumentationsgrundlage, um zu sagen, deshalb bin ich in der Premier League mit dabei. Ich habe schließlich davon auch Turniere gewonnen, ne? Also vielleicht wird das auch Nopperts Argumentationsgrundlage im nächsten Jahr. Aber ich hatte auch tatsächlich genau den gleichen Gedanken wie du, wo ich dachte, okay, jetzt gibt's hier für Noppert und Aspinall so eine so einen kleinen Wermutstropfen. Der Einzige, der, ich sag mal, jetzt wahrscheinlich ein bisschen sich sagt, oh, jetzt bin ich in der Premier League nicht dabei und wurde auch nicht zur World Series eingeladen, ist halt James Wade, ne?
Ja, und James Wade, der hat natürlich seinem Ärger auch Luft gemacht zum wiederholten Male. Ich habe auch irgendwie ein Video gesehen, das fand ich ganz lustig, wo ein Twitter-Account Barry Hearn eingespielt hat von der Premier League-Nominierung 2014, als er irgendwie gesagt hat, ja, James Wade hatte auch ein paar Medical Issues und so, ne, weil er, glaube ich, da erstmal so mentale Probleme offenbart hatte. Und dann gab es irgendwie einen Tag später das Statement von James Wade, nee, also das habe ich alles im Griff und ist nicht der Grund für meine Nichtberücksichtigung. Wir hatten es in den vergangenen Jahren regelmäßig, dass James Wade trotz einer hohen Weltranglistenposition nicht eingeladen worden ist. Und jetzt hat er sich zu Wort gemeldet. Fand ich relativ komisch, dass das jetzt noch mit so einer Vehemenz kam, diese Kritik, diese subtile Kritik an der PDC, weil er natürlich jetzt über das Jahr gesehen nicht immer so den Anschein gemacht hat, als würde er es unbedingt selbst wollen. Ne? Also er hat eher damit kokettiert nach dem Motto, ja, wenn ich Nummer 4 sein sollte in der Order of Merit nach der WM, dann wird die PDC schon noch eine Regel erfinden, damit ich nicht dabei sein kann. Klang für mich immer eher so danach, er hat seinen Frieden damit gemacht und sieht sich dadurch auch in so einer besonderen Rolle als derjenige, der dann auch ein bisschen austeilen kann und so. Ne? Währenddessen ein Johnny Clayton, der nach jeder Runde bei der WM mantraartig formuliert hat, Premier League, das ist das große Ziel, da will ich unbedingt hin. Deswegen hatte ich so von James Wade jetzt gar nicht mehr erwartet, aber irgendwie auch schön, dass das ja es dann doch dabei bleibt, dass James Wade am Ende am Moanen ist. Und ich finde, er hat auch Argumente dafür. Ne? Also sportlich war das ja auch ein tolles Jahr. Ich würde sagen, Danny Noppert hätte sogar noch mehr Argumente. Der allerdings nimmt sehr, sehr sportlich. Vielleicht ist das auch ein Weg in die Premier League. Ne? Also so ein Mike de Decker hat sehr krass die PDC zitiert im Vorjahr und James Wade macht das seit Jahren und so richtig scheint die PDC auf Kritik nicht zu stehen.
Joe Cullen hat das übrigens auch noch gemacht, ne? Also das war auch die Decker-Riege. Wenn wir jetzt hier auf das Contenderfeld für Bahrain und Saudi-Arabien schauen, wir haben jetzt ja gerade noch mal einige von den asiatischen Spielern vor Augen gehabt im Einsatz bei der WM. Wer sind vielleicht so die ein, zwei Namen jeweils bei den Turnieren, denen du auch eine Überraschung zutrauen würdest, egal gegen wen es jetzt hier geht bei der World Series?
Motomu Sakai, also auf den freue ich mich nicht nur wegen dieses verrückten Walk-Ons, dass wir den da auch noch zweimal sehen bei diesen ja eher faden, schnöden Turnieren. Das wird das Ganze lockern und er hat ja auch eine gute Rolle gespielt bei der WM. Ob das jetzt eher für einen Überraschungssieg reicht, weiß ich nicht. Da würde ich dann fast eher sogar ein Paulo Nibrida, Manlok Leung noch einschätzen, auch wenn die beiden jetzt gerade bei der WM doch deutlich ausgeschieden sind, aber den traue ich dann so, was das A-Plus-Game anbetrifft, doch ein bisschen mehr zu. Und ja, Alexis Teulo ist natürlich immer die Frage, wird er gegen Stephen Bunting gelost, weil dann kann das natürlich auch reichen. Da hat das Spiel ja eine gewisse Vorgeschichte.
Ich werfe mal für Saudi-Arabien vielleicht auch noch Tomoya Goto mit in den Raum, der ja nur in Saudi-Arabien mit dabei ist. Dort gibt's keine lokalen Spieler, die mit am Start sind. Deswegen Goto kann man vielleicht auch was zutrauen. In Bahrain, Abdullah Saeed und Bassem Mahmoud, wie viel Legs gewinnen sie zusammen?
Ja, 2-3 vielleicht, wenn es gut läuft. Das würde ich denen schon zutrauen, gerade weil die Topspieler vielleicht da auch noch nicht so komplett auf der Zinne sind. Und selbst Abdul Nasser Yusuf hat das geschafft. Ich habe übrigens jetzt nochmal nachträglich in diesen Qualifier reingeschaut bei Dart Connect. Und Abdul Nasser Yusuf, er war gar nicht erst dabei. Also das hat mich doch echt ein bisschen betroffen gemacht. Was ist da los? Ist die Karriere beendet worden am Moment, wo es am schönsten war? Kann alles sein. Abdullah Sayed hat übrigens sogar Bassem Mahmoud geschlagen im Finale. Die beiden mit Abstand stärksten Spieler. Aber eigentlich würde man ja sagen, Bassem Mahmoud ist doch dann noch ein bisschen höher einzuschätzen. Aber dieses Finale, was letztendlich egal war für den Ausgang, beide sind qualifiziert, hat Sayed, ich glaube, im Decider gewonnen.
Soweit zur World Series. Wir werden das natürlich hier bei Checkout thematisieren, dann, wenn die Turniere gespielt worden sind und in aktuellen Folgen begleiten. Und ansonsten noch die Infos zur World Masters Quali-Struktur, die bleibt nämlich gleich. Da wurden jetzt die 24 Namen eben auch verkündet, die Top 24 der Welt, die fix im Hauptfeld sind. Die Top 16 sind gesetzt nach dem normalen Baum, also 1 gegen 16. Das sieht aktuell wie folgt aus. Luke Littler spielt gegen Ross Smith, Ryan Searle gegen Josh Rock. Das wäre eine Partie, die aus der aktuellen Form heraus vielleicht auch ganz spannend werden könnte. Van Gerwen gegen Chris Dobie, Johnny Clayton gegen Gervin Price im walisischen Duell, Luke Humphries gegen Martin Schindler, Stephen Bunting gegen Danny Noppert. Da könnten sie ja theoretisch doch nochmal die Premier League unter sich ausspielen. Und dann haben wir Kieran van Veen gegen Nathan Aspinall und Gary Anderson gegen James Wade.
Also ich würde mir wünschen, dass es vor allen Dingen zu drei dieser Partien kommt. Clayton gegen Price. Also natürlich müssen die genannten Spieler alle ihre Erstrundenpartie überstehen. Aber Clayton gegen Price wäre ein toller Start ins Major-Jahr 2026 mit dem walisischen Duell. Van Veen Espinel fände ich stark. Wäre auch natürlich irgendwie ein Test für beide. Espinel gegen den amtierenden WM-Finalisten. Und natürlich als dritte Partie Bunting gegen Noppert fände ich spannend. Wegen der Premier League-Geschichte. Humphreys Schindler würde ich gerne nicht sehen, weil das für Martin, glaube ich, sehr schwierig werden könnte. Deswegen, da hoffe ich mir einfach, dass Humphreys in Runde 1 ausscheidet mit der deutschen Brille. Nein, aber das nur zur Erklärung. Bunting gegen Noppert fände ich fast am lustigsten, wenn dann Noppert irgendwie klar gewinnt.
Die Prelim-Runden, also die Qualifikation für das Hauptturnier, wird dann am 28. Januar gespielt werden und das Hauptturnier des World Masters findet dann vom 29. Januar bis 1. Februar statt. Das werden wir dann auch nochmal besprechen, wenn es soweit ist, wenn dann, ich sag mal, ja, noch mehr bekannt ist und das Turnier näher rückt.
Ganz genau, so sieht's aus und dementsprechend würde ich sagen, schauen wir jetzt auf die Q-School, auf Kalka und auf Wigan. Die ersten Tage sind ja gespielt, das heißt die First Stage komplett durch und wir konzentrieren uns erstmal auf Kalka, würde ich sagen, und schauen mal auf die Namen, die garantiert nicht mit Naturkarte da stehen werden. Dazu gehört natürlich auch ein Paul Krone, der es am ersten Tag direkt weitergeschafft hat, aber das haben wir ja schon in der letzten Folge gesagt, der nie vorhatte, jetzt in diesem Jahr auf die Karte zu gehen. Ein Florian Hempel hat das ja jetzt auch bei Instagram öffentlich gemacht, dass er sich entschieden hat, er will nicht auf die Tourkarte gehen.
Patrick Voll auf den Samsener Storchencup.
So, der Samsener Storchencup mit Florian Hempel, also das wird wirklich ein geiles Line-Up, freue ich mich richtig drauf. Dragutin Horvath, auch einer, der sich auf den Samsener Storchencup konzentriert und auf alle anderen Turniere, hatte auch jetzt nie vor, etwas anderes zu machen. Patrick Klingelhöfer sollten wir auch noch erwähnen, das war auch vorher klar, ich hatte ihn getroffen da am Rande des Littler-Mensur-Spiels bei der WM und da hatte er mir dann schon gesagt, dass er jetzt auch nicht vorhatte, irgendwie hier großartig in Richtung Tourkarte zu gehen. Dementsprechend, da wird der Plan sicherlich dann auch auf die Super League unter anderem sich fokussieren. Und ansonsten haben wir ja dann doch ein paar bekannte Namen, die es dann auch echt nicht geschafft haben. Zum Beispiel auch noch einer, der in Samsen dabei sein wird, Roby John Rodriguez.
Ja, die First Stage ist halt auch in gewisser Weise schon ein kleines Haifischbecken. Ne? Es ist noch nicht ganz so wie am Ende die Final Stage, wo es dann wirklich ums Ganze geht. Aber eben, es sind halt drei Tage und du musst eben teilweise, je nachdem wie die Losung fällt, in den meisten Fällen zwei Spiele gewinnen, um dir einen Punkt zu holen. Und dann musst du eben drei Punkte haben, um irgendwie in die Final Stage zu kommen, wenn nicht sogar noch etwas mehr, je nachdem, wie es in jedem Jahr so fällt. Und da kannst du halt auch einfach bei einer freien Losung wirklich schon direkt auf die großen Namen oder auf größere Namen treffen. Und dann, weiß ich nicht, ne, kannst du da halt eben auch mal mit 3x85 oder sowas rausgehen in den Partien und dann reicht es eben nicht. Deswegen, ja, schon so ein paar Namen, die es eben nicht geschafft haben.
Ja, so ein paar Namen, die es nicht geschafft haben, die vor allen Dingen sich mehr vorgestellt haben. Zum Beispiel auch aus deutscher Sicht sicherlich da einen Kevin Troppmann zu nennen, einen Jan Schmidt, den Big Fish Masters Sieger, der jetzt ausgeschieden ist sehr früh. Moritz Bormann aus der Super League bekannt. Lenny Schlüter, ich denke, da hätte man auch ein bisschen mehr erwarten können. Dafür hat es zum Beispiel Luca Wolf, sein guter Kollege, geschafft. Ne? Also das wirklich war eine klasse First Stage. Marcel Althaus diesmal nicht in der Final Stage dabei. Oliver Müller, Jack Labre, der Bernd Stromberg des Darts, Owen Röloffs, ehemaliger Tourkampf Holder, Franz Rötsch, Petr Krivka, der Kult-Tscheche vom World Cup und vom Turnier in Tschechien, Andras Borbeli, der junge Ungar, also es gibt da schon ein paar Namen, die früh gescheitert sind und wir haben insgesamt jetzt von den 128 Teilnehmern 28 Deutsche am Start in der Final Stage und auch einige, die sich da direkt qualifiziert haben, da sind einige bekannte und einige weniger bekannte Namen dabei. Ich würde jetzt einmal einen Namen nennen, der mir gar nichts sagte, Björn Quaffi. Ein Deutscher mit Supernamen. Er hat bei Twitter dann mir geschrieben, auch wie der Name ausgesprochen wird. Also das I ist stumm. Wissen wir das auch schon mal. Für John McDonald wäre das mutmaßlich der Endgegner
Kann
gewesen.
Kann so froh sein, dass er im Ruhestand ist, ne?
Ja, also da sind einige Namen dabei. Also nicht nur bei den Deutschen jetzt so generell. Das habe ich da auch nochmal gedacht. Sehr, sehr schöne bunte Felder da bei den beiden Q-Schools.
Ja, und unter den Deutschen haben wir auch ein paar Namen jetzt in der Final Stage, dem man durchaus was zutrauen kann. Ne? Ob es am Ende die Karte ist oder ob es vielleicht einfach ein tieferer Run ist. Also wir denken jetzt zum Beispiel an Jannis Barkhausen, im letzten Jahr tolle Development-Tour-Saison gespielt. Wir haben einen Jared Becker dabei, auch einen Finn Behrens, der aktuell gut unterwegs ist. Mika Donnewehr haben wir mit am Start. Wir haben einen Jorik Hofkins mit dabei, Michael Hurz, Cedric Jeske, der jetzt beim Big Fish Masters auch ein sehr gutes Wochenende gespielt hat, Daniel Krose, Marvin Kraft, Liam Mendel-Lawrence haben wir dabei, Arno Merck, definitiv unser deutscher Top-Favorit auf die Karte, so muss man sagen, Florian Preis, tolle WDF-WM gespielt gehabt, Pascal Ruprecht, der mir auch beim Big Fish Masters nochmal erzählt hat, dass er jetzt wieder angreifen möchte, dass er voll auf die Karte gehen möchte, dass er zurück auf die Tour möchte und in diesem Fall dann auch besser wüsste, was auf ihn zukommt und wie er es mit der Arbeit angehen kann. Michi Unterbuchner, der auch gesagt hat, dass er auf die Karte gehen möchte, den muss man da auch mit in die Verlosung schmeißen und dann, ja, du hast ja zum Beispiel Luca Wolf schon mit reingeworfen, aber auch ein Freund dieses Podcasts, Sebastian Steinmetz, Steini, ebenfalls für die Final Stage qualifiziert und natürlich noch weitere Deutsche, das waren jetzt hier nicht alle Namen, die wir genannt haben von den 28 Deutschen, also ja, da wird schon ein bisschen was gehen, vielleicht wollen wir uns das antun und jetzt einmal festlegen, wie viele deutsche Karten wir uns holen?
Können wir gerne machen, Ich bin bei 2. Ich glaube, dass der neue Modus, dass sich die 2-Tages-Sieger, die 2-Tages-Finalisten, wenn man so will, qualifizieren und damit weniger Plätze über die Rangliste verteilt werden, dass der nicht so förderlich. Gleichzeitig muss man sagen, wir haben deutlich mehr Karten, die in Kalka verteilt werden als in Wigan, aber ich bin irgendwie bei 2, weil man muss auch immer damit rechnen, dass vielleicht einer der Top-Favoriten es dann nicht schafft, weil es ist einfach ein Blutbad, die Q-School. Dann hast du aber eigentlich auch immer einen, der nicht so ganz weit oben auf dem Zettel stand. Deswegen, ich sag 2 und bin hoffnungsfroh, dass du vielleicht ein bisschen optimistischer rangehst, Fragezeichen.
Ja, auch nicht so viel. Ich bin bei 3. Das ist das, was ich auch eigentlich vor der First Stage gesagt habe. Du hast es angesprochen, ne? Du hast immer so diese Top-Favoriten. Also für mich stechen insbesondere 3 Namen raus, denen ich das sehr zutraue. Das sind Arno Merck, Michi Unterbuchner und Liam Mendel-Lawrence. Die 3 Namen habe ich ganz oben auf dem Zettel. Lass es davon vielleicht 2 schaffen und einer dann irgendwie nicht, weil es gibt immer so ein Blutvergießen. Dafür irgendein anderer, ein bisschen überraschender. Ich meine, wir haben ja noch wirklich gute Leute mit Pascal Ruprecht, mit Daniel Klose mit dabei, die ja auch schon Tour-Erfahrung haben. Oder vielleicht einer von den Young Guns oder so, dem man es jetzt erstmal per se nicht so zutraut und die dann ein bisschen überraschender auf die Tour kommen. Also ich bin bei 3 minimal optimistischer als du, aber es würde mich wundern, wenn wir jetzt nochmal die 6 Karten Cinderella Story aus dem letzten Jahr hier wiederholen können.
Wenn ich so ein Trio aufmalen müsste, dann wäre bei mir da eher ein Daniel Klose drin als ein Liam, muss ich auch klar sagen, weil mir Liam da zu wenig konstant ist. Und ja, man braucht diese Konstanz teilweise nicht, wenn man jetzt einen guten Tag hat, aber er schwankt so von Spiel zu Spiel. Ne? Also hatte jetzt in der First Stage, glaube ich, ein Spiel gehabt mit 106 und dann das nächste waren 71 oder so. Ne? Und dementsprechend, das lässt mich da so ein bisschen pessimistischer drauf blicken. Aber es gibt ja noch viele andere Namen, auch zum Beispiel hier, fand ich auch ganz wild, Frank Bruns mit 6 Punkten, einer von nur 4 Spielern insgesamt, die 6 Punkte eingefahren haben. Das spricht natürlich für eine unfassbare Konstanz. Die anderen 3 Spieler, Milo Michels aus Belgien, den kannte ich gar nicht. Und dann natürlich Mason Whitlock, der Sohn von Simon Whitlock und Massimo Dante, der Italiener mit dem Schnauzbart. Also der hier auch nochmal eine Erwähnung wert. Aber das wäre jetzt so der Blick auf Kalka und ich würde sagen, wir können nach England schauen, oder?
Du willst neue Darts ausprobieren, hast aber überhaupt keine Lust darauf, direkt viel Geld für ein Set auszugeben, das dir dann am Ende vielleicht überhaupt nicht liegt? Dann ist dartsline.de genau das Richtige für dich. Das ist nämlich Deutschlands erster Dart-Verleih, gegründet schon 2020. Und da kannst du dir dann Darts einfach ausleihen und in Ruhe testen.
Und das Ganze ist sogar richtig günstig. Ab 4,99 Euro bekommst du bereits ein Set für 3 Tage. Wenn du es länger testen willst, überhaupt kein Problem. Du kannst doch einfach auf 5, 7, 10 oder sogar 15 Tage verlängern gegen einen kleinen Aufpreis dann. Besonders cool sind dabei die Rabattcodes. Wenn du 2 Sets leihst, sparst du 15% mit dem Code 2for1, also 2 groß F-O-R-1 und bei 3 oder mehr Sets sogar 25% mit dem Code 3for1.
Auch beim Versand musst du dir keine Sorgen machen, du zahlst die Versandkosten nur einmal und für den Rückversand liegt dann eben direkt ein kostenloses Etikett im Paket. Das ist super unkompliziert und die Auswahl, die kann sich auch sehen lassen bei dartsline.de. Rund 200 verschiedene Modelle, die ständig erneuert werden. Was nicht gut ankommt, das wird einfach aussortiert, so bleibt die Auswahl immer spannend.
Und wenn du möchtest, kannst du dir die Darts sogar gleich mit Zubehör leihen, also mit Shafts und Flights mit dazu. Bei Target Darts kannst du sogar die Spitzenlänge anpassen lassen, länger oder kürzer, ganz wie du willst. Also, wenn du Darts testen willst, ohne Risiko, schau unbedingt vorbei auf dartsline.de. Die Promocodes findest du auch noch einmal in den Shownotes. Das können wir auf jeden Fall machen, denn da sind auch in der First Stage schon einige der größeren Namen rausgegangen, die man definitiv mal aufführen sollte. Zum Beispiel einen Alan Norris oder auch eine Gemma Hayter rausgegangen. Somit ist jetzt nur noch eine Frau in England in der Final Stage mit dabei. Das ist Fallon Sherrock. Ansonsten rausgegangen Jack Main, Mark Dubridge, Colin Osborne, Steve Hine, Ash Coleman auch rausgegangen, Archie Self, Adam Smith Neal, Kevin Painter, Keegan Brown, David Pallett, Andy Hamilton und Joe Mernon und Michael Flynn. Aber zwei Namen werden dich doch besonders freuen, die es geschafft haben in die Final Stage, oder?
Ja, in der Tat. Und zwar sind das Steve Beaton und John Part. Also John Part, ich habe richtig mitgefiebert. Er hat gegen einen Iren gespielt, den ich nicht kannte, brauchte ein paar Lecks, um diesen Platz zu buchen und die hat er dann so gerade geholt. Ich meine sogar, er ist der Letzte, der es rein geschafft hat. Fairerweise muss man sagen, diejenigen, die jetzt knapp unter dem Cut sind, werden ja durch die neue Regel, dass an jedem Tag aufgefüllt wird auf 128, werden ja dann auch noch aufrücken. Das gilt eben auch für Kevin McDyne, Super Mac, ehemaliger WM-Teilnehmer, für Richie Burnett, ehemaliger WDF-Weltmeister. Die werden mindestens an einzelnen Tagen nachrücken. Übrigens in Deutschland wird das auch für einen René Steinhauer gelten und das heißt, wir können erleben bei der Q-School das Rematch des Darts-Party-Finals aus der Domrep zwischen Steinhauer und Arno Merck, das nur nochmal am Rande, aber ja, also Steve Beaton holt mich komplett ab, der hat auch wieder wirklich gut aufgezockt, ne? Also ich glaube, der kann mitspielen um die Karte und John Part, da rechne ich jetzt eher weniger damit. Vor allen Dingen würde das für Sky auch gar nicht so gut aussehen wahrscheinlich, wenn der sich jetzt hier noch irgendwie die Karte holt und dann hier völlig ausgebrannt zu den Major-Übertragungen kommt.
Naja, sagst du jetzt hier so salopp, wäre ja irgendwie lustig, aber in Deutschland ist es ja gang und gäbe, ne?
Also. In Deutschland ist es gang und gäbe tatsächlich. In England muss man quasi eigentlich erst aufgegeben haben, beziehungsweise aufgehört haben, um dann da mitzumischen. Aber ja, John Part spielt ja seit Jahren die Q-School mit, nimmt ja dann auch immer ein paar CDC-Turniere mit und ich glaube, Challenge Tour hat er auch immer mal wieder gespielt. Und soweit ich weiß, gibt es ja diese Regelung immer noch bei der PDC. Wenn du in der Hall of Fame bist, brauchst du kein Antrittsgeld für die Q-School bezahlen. Heißt theoretisch auch, ein George Noble, John McDonald können jetzt sich einfach mal an der Q-School versuchen. Es kostet sie nichts.
Ja, wäre auf jeden Fall sehr lustig, muss man sagen. Ne? Also stell mal vor, John McDonald wird auf einmal bei der Q-School auflaufen. Wahnsinn.
Ja, also wir sind jetzt hier ein bisschen abgedriftet, aber ich würde sagen, wir können im Prinzip da jetzt auch schon die UK Q-School auch abwrappen. Die ist ja aus unserer Sicht ein bisschen weniger spannend, muss man auch sagen. Ne? Man kennt halt so viele Leute in Kalka, man hat da so viele Deutsche, aber wir werden natürlich in der nächsten großen Folge dann explizit alle 29 neuen Tourcard-Holder vorstellen. 16 aus Kalka, 13 aus Wigan.
So machen wir das. Lass uns dann jetzt in den Kern dieser Folge reingehen, in das Interview mit Matt Porter, welches Jan und du geführt haben im Rahmen der Weltmeisterschaft. Und wir werden ihn zu Wort kommen lassen, weil ihr das Ganze mit aufgezeichnet habt und da wirklich ein ganz breites Spektrum an Themen mit ihm gecovert habt.
Ja, ganz genau. Also es war der letzte Achtelfinaltag, also der große Achtelfinal-Only-Tag, wo gerade Michael van Gerwen gegen Gary Anderson spielte. Hätten wir uns zeitlich natürlich anders gewünscht, aber wir haben dann tatsächlich die ersten zwei Sätze komplett verpasst von diesem Spiel, weil wir gerade mit Porter in einer ungenutzten TV-Kabine waren. Da lief dann aber zumindest auf einem kleinen Fernseher das Spiel van Gerwen gegen Anderson und wir haben dann gesehen, wie Anderson 2-0 in Führung ging. Und wir saßen dort nicht alleine, Jan und ich, sondern auch Luca Witzek von der Welt und Mats Nicholson vom NDR waren mit dabei und dementsprechend haben wir dann alle Fragen stellen können. Und ganz lustig fand ich auch, das ist jetzt ein Ton, der nicht kommt, ne, zur Premier League, weil das Thema ja dann schon vorab von uns berichtet worden ist und die die Premier League ja jetzt ohnehin schon das Lineup seit ein paar Tagen parat steht, aber Sky Sports vermeldete dann irgendwie einen Tag vor der Premier League Nominierung, am Wochenende vermeldeten sie, ja, es wird bei 8 Spielern sein, Breaking News, Matt Porter told exclusively to Sky Sports, also die Realität ist, in einem deutschen Darts-Podcast wird man über vermeintlich exklusive Sky Sports Infos ab und an sogar noch früher informiert. So, jetzt ist es raus.
Ja, ist ja nicht das erste Mal, dass bei der PTC in den letzten Wochen kommunikativ irgendwie was ein bisschen schief gelaufen ist und hier exklusiv und das schon mal angekündigt und dann doch wieder zurückgerudert und so weiter und so fort, ne?
Ja, das stimmt und das wird auch gleich Thema sein, aber wir gehen mal der Reihe nach. Ich habe jetzt mal als ersten Ton rausgesucht eine Antwort von Porter auf die Frage, wie er denn Littler und das Publikum diesen ganzen Case auffächern würde. Zum Hintergrund, es gab ja diese Aussagen von Luke Littler nach dem Rob Cross-Spiel und das war gerade erst einen Tag vorbei und ich würde sagen, wir hören da jetzt mal in die Antwort von Matt Porter rein und da spart er jetzt auch nicht mit durchaus klaren Worten zum Thema Luke Littler und zu seinen Aussagen dort, die, glaube ich, ihm auch ein bisschen sauer aufgestoßen sind.
I think the crowds have actually been better, if I'm honest. I think, you know, look, we have 1,000 German fans in every night. Luke hasn't necessarily had the best relationship with playing in Germany over the last year. And maybe there was some reaction to that, but you know, Luke's very aware of what he says and how it will be perceived. So I'm sure he will think about, you know, his comments last night. And you know, if he doubles down on it, and then he will know what will happen. But maybe he'll reverse them. You know, I think it's important that when players make comments, they have to own them. You know, and you know, Luke's clever enough to know what he says.
Ja, finde ich einen guten Punkt, den er anspricht, ne? Also auf der einen Seite sagt er, er glaubt, das Publikum sei ein bisschen besser geworden, als es mal war. Darüber kann man sicherlich debattieren, wann das wo wie der Fall ist oder gewesen ist. Auf der anderen Seite sagt er halt hier ja auch, ja, je nachdem, wie du damit umgehst, wie du es auch ansprichst, wird das auch Konsequenzen haben. Aber er sagt, Luke Littler sei ja schlau genug dafür, um zu wissen, was er hier macht. Und demnach ist er ja auch selbst dafür verantwortlich. Und ich sag mal, ja, auch wenn er da an dem einen Abend vielleicht so ein bisschen durchgebrannt ist in Richtung Publikum, es hatte ja de facto auf die anderen Spiele publikumstechnisch keine Auswirkung.
Nein, überhaupt gar nicht. Und auch das haben wir schon oft analysiert. Und dabei bleibe ich auch in der Klarheit. Also bessere Gegner hätte er dafür auch nicht bekommen können. Ne? Einmal sportlicher Natur hat ihn keiner mehr gefordert. Und es gab eben auch keinen Clash mehr Littler gegen einen Fanliebling, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also das alleine hätte mich jetzt am Ende schon sehr gefreut, wenn wir da Anderson gesehen hätten im Finale, ne? Weil dann hätte man diesen Case irgendwie entweder nochmal öffnen können oder schließen können, dann auch für die restliche WM. Aber so bleibt es vielleicht noch ein bisschen ein offenes Thema, würde ich schon sagen. Bin gespannt, wie viele Turniere Littler auch wirklich spielen wird in Deutschland. Also World Cup, ja, gibt's jetzt unterschiedliche Aussagen. Die englischen Kollegen waren sich ganz, ganz sicher, der wird da nicht anreisen. Jetzt, ich glaube, im Nachgang nach dem WM-Titel hat er in einem Interview gesagt, dass er schon plant, ihn mitzuspielen. Wir warten mal das Ganze ab. Auf jeden Fall zu dem Thema passt noch eine Forderung von Nathan Aspinall, der ja kürzlich damit Schlagzeilen gemacht hat. Und zwar, ich glaube, er hat eine 5-jährige Sperre oder so gefordert für Zuschauer, die reinpfeifen. Und Matt Porters Aussage dazu oder Antwort darauf ist sehr, sehr deutlich.
Not realistic to do that, is it? You know, if you go to a football match and you're stood behind the goal and the other team gets a penalty, do you stand there nice and quietly and watch them score it? You know, sport doesn't work like that.
Ja. Hat er ja auch recht, ne? Also Sport lebt von Emotionen, Sport lebt von den Emotionen in der Halle, von den Zuschauern und das muss nicht unbedingt immer positiv sein, das muss auch nicht unbedingt immer gut sein und dem Spieler gefallen, aber zum einen, es gehört irgendwie zum Gesamtpaket dazu, auch wenn es nervig ist, auch wenn es nicht gut ist und man das schon unterbinden sollte, ich sag mal an den Abenden, wenn man merkt, wer das ist, dass die dann, ich sag mal, George Noble hat ja auch auf der European Tour schon mal da so eine klare Ansage gebracht mit hier, please point them out und so weiter. Aber du wirst es ja nicht ganz unterbinden können. Und um da jetzt, ich sag mal, wirklich gegen vorzugehen, dass da eine 5-jährige Sperre ist und so weiter, da müsstest du das ganze System der PDC ja quasi über den Haufen werfen und abändern, weil jeder, der schon mal irgendwie bei so einem European-Tour-Event oder sowas war, weiß, wie einfach man da reinkommt. Also da hast ja keine Personenkontrolle mit Personalausweis, um dann zu wissen, wer da reinkommt und wer da nicht mehr rein darf. Also ist ja nicht realisierbar.
Ja, und auch viel zu hart für etwas, was jetzt gar nicht so schlimm ist. Also im Kontext, ne? Immer im Kontext. Ja, für Darts-Verhältnisse ist das dann die unflätigste Art und Weise, wie du da dich irgendwie ins Spiel einzuhacken versuchst. Aber also 5 Jahre völlig maßlos und generell, das sorgt ja, würde dafür sorgen, dass diese ganzen Kontrollen auch irgendwie unverhältnismäßig groß wären, dass da mehr für Security, ich sag mal, Kontrolleur-Personen dann da irgendwie investiert werden muss. Das wird die PDC auch nicht wollen und die PDC Europe dementsprechend, ja, völlig unrealistisch, und da bin ich auch bei Matt Porter. Interessant dann jetzt auch das nächste Thema, und zwar, das war ein Thema, was uns während der WM so begleitet hat, natürlich der Umgang mit Social Media und dann natürlich auch der Umgang mit Hasskommentaren dort, und Justin Hood hat gefordert, dass die PDC dort etwas dagegen tun müsse. Ist immer leicht gesagt, so nach dem Motto, ja, die PDC muss da jetzt mal irgendwas tun. Und auch da Matt Porter sehr, sehr deutlich.
It's a question you need to ask the bosses of X, of Instagram, of Facebook. You know, we don't have any control over social media networks. Our players are advised to be very selective about what they do on social media. You know, how do they manage that? If I was a top player, I wouldn't have social media. I would maybe have a small private account for my friends and my family. But my public account, I would let my manager run it, or a PR company or whatever, because that's the world we live in. You know, I don't know what can possibly be, achieved by an organization like ours, other than to try to advise and educate the players on how to best do it. But we have no control over what people write on social media. I don't particularly go on it anymore. I used to really enjoy it. I used to be quite active on Twitter. I just don't look on it anymore. I just find it's a home for hate, unfortunately.
Ja, auch das finde ich sehr, sehr gut, was er hier sagt. Also bei dieser Aussage gehe ich zu 110% mit. Die Thematik, ob die Social Media Plattformen und die Betreiber da was filtern und gegen Hasskommentare und Hetze machen sollten, ist ja nochmal ein ganz anderes, auch ein politisches Thema. Aber jetzt hierfür, ich meine, die PDC kann ja nichts unbedingt da jetzt gegen machen, weil sie da auch keinen Einfluss auf die Plattform haben. Was sie machen können, machen sie, und das ist die Spieler beraten und die Spieler begleiten, und das ist auch gut. Und dann finde ich den Ansatz, und das haben wir ja auch schon in der WM-Abschlussanalyse-Folge mit Jan hier besprochen, gehe ich auch so zu 110% damit mit. Wenn du ein Topspieler bist, dann mach dir einen privaten Account, den du für dich hast mit deinen Freunden, wirklich nur für dein kleines soziales Umfeld, und für den ganzen Business-Aspekt mach es nicht wie Stephen Bunting, wie Gervin Price und so weiter, dass du das selber machst und da selber in irgendwelche Fallen tappst und dich davon runterziehen lässt, wenn du dann da negative Kommentare liest, weil die wird es immer geben. Mach es wie Michael van Gerven. Hab ein aktives Profil, was du aber nicht selber machst, was dein Manager macht, oder wie Matt Porter sagt, ein PR-Unternehmen. Das ist der Weg hin zur Professionalisierung auch in diesem Sport, wie man es machen sollte und nicht anders.
Die PDC und explizit Matt Porter wäre zu kritisieren, wenn er das irgendwie kleinreden würde, das Problem. Wenn er das negieren würde, wie das ja manche Plattformbetreiber zum Beispiel irgendwie immer wieder tun, dass es irgendwie gar kein großes Problem ist. Doch, es ist ein Problem, es ist ein Zuhause für Hass. Ich denke, da gehe ich komplett konform mit dem, was Matt Porter sagt, und trotzdem kann man schlau und man kann weniger schlau damit umgehen. Und die PDC kann jetzt gleichzeitig nicht dafür sorgen, dass dieser Hass verschwindet, wie auch, ne? Also dementsprechend würde ich sagen, können wir diesen Fall erstmal schließen und gehen jetzt zu einem ganz anderen Thema über. Ein Thema, was natürlich über dieser WM schwebte. Es war die letzte in der West Hall des Alexandra Palaces. Die nächste WM findet in der Great Hall statt. Und ja, dazu wurde Matt Porter natürlich auch gefragt. Wie sieht denn dann eigentlich die WM und das Ganze drumherum aus?
Well, it's going to be a whole new event. You know, this isn't a question of making small changes. This is building a whole different event. Everything apart from the players' practice room will be in a different place. So there's a lot to be done, a lot of planning, and it's underway already. The biggest challenge before was not the arena where the darts is played, but where we put all the infrastructure for the rest of the event. So the fans' village, the broadcast compound, the production offices, the media area, hospitality, all of those things. They previously wasn't possible to move them all to different areas within Alexandra Palace. But there have been some changes in technology that have helped, and also some small changes to the structure of some things in the Great Hall, which have enabled us to now fit the everything in there.
Ja, das ist ja, glaube ich, so das, was auch schon länger bekannt war, dass das Problem an der ganzen Chose in die Great Hall zu wechseln eben ist, wo du den ganzen Medienbereich und das Ganze drumherum hinpackst. Aber wie er es jetzt sagt, da gibt es kleine Änderungen und technische Neuerungen und sowas, weswegen die das hinbekommen werden. Wird wahrscheinlich mit einem großen Aufwand verbunden sein. Wahrscheinlich gibt es auch an irgendeiner Stelle, ob man das jetzt im TV mitbekommt oder ob das in der Halle ist, wird es auch irgendwelche Kinderkrankheiten geben. Das ist fast immer so, aber wenn die PDC halt eines kann, dann halt so ein Event auf die Beine stellen und das vernünftig machen. Deswegen bin ich mir auch sicher, dass das im nächsten Jahr wieder sehr, sehr gut organisiert sein wird.
Spannend fand ich den Aspekt, dass er sagt, ja, vor ein paar Jahren hätten wir das noch nicht technologisch hinkriegen können, aber das muss man sich wirklich vor Augen führen, durch den technologischen Fortschritt, ne? Also mittlerweile ist einfach das ganze Equipment, was du brauchst für solche Übertragungen, weniger groß als noch vor einigen Jahren. Und dementsprechend, das hilft natürlich jetzt bei diesem Schritt ungemein. Das hat Matt Porter da ja auch untergebracht in dieser Aussage. Und darauf folgte dann die Aussage, wird denn die WM auch wieder so gut besucht sein? Also wird wieder jeder Platz voll sein und jeder Platz belegt sein? Also das ist ja schon ein steiler Anstieg von knapp 3.000, 3.200 auf 5.000 pro Session an 20 Tagen.
We believe so. We think the time is right, that the demand for tickets is high enough for us to justify an increase from 3,000 to 5,000 people per session. Obviously, we have a lot of visitors from Germany, Austria, Switzerland, some from the Netherlands, Belgium. But overall, we sell tickets to people in over 80 countries. So this is a genuinely global event. And we feel that by increasing the capacity, we will give more people the opportunity to come and experience it.
Yeah. Ist, glaube ich, relativ indiskutabel, ne? Also die Zeit ist mehr als reif und hundertprozentig wird jede Session ausverkauft sein. Dann halt nicht mehr nach 15 Minuten, sondern nach 14 Tagen. Aber trotzdem wird alles voll sein.
Thema andere Optionen. Es wurden ja offenbar welche geprüft. Das hat Matt Porter jetzt auch nochmal bestätigt.
Yeah, I mean, no, we looked at other options. Saudi Arabia was not an option for the World Championship. We're doing a World Series event there, but it was not an option for the World Championship. But we did look at other options, but we felt that this was the most appropriate decision.
Und dann habt ihr ihn ja auch noch gefragt, wie genau der Vertrag mit Saudi-Arabien jetzt für das Saudi Arabia Darts Masters aussieht in diesem ganzen Zusammenhang mit Saudi-Arabien.
Yeah, I mean, look, it's a one-year deal. It's a test event for the World Series there. See how that goes. Saudi Arabia is obviously a country that has invested heavily in sport over the last 5 years or so, maybe longer. Darts is something that has come on their radar. So we'll go there with the intention of putting on a world-class event.
Spannendste Aussage daran, dass Saudi-Arabien, dass der Deal nur ein Jahr lang erstmal geht. Das war für mich neu, das habe ich so auch noch nirgendwo gelesen oder gehört und ist ja auch ein Unterschied zu Bahrain. Ne? Also da hat man sich direkt auf 3 Jahre committed. Ich glaube, jetzt hat man auch einen neuen Deal über den Zeitraum geschlossen.
3 Jahre committed.
Aber ein Jahr heißt natürlich auch erstmal, ja, wir gehen da erstmal wirklich scharfsinnig ran und gucken mal, was uns das Ganze bringt. Sicherlich erstmal sehr viel Geld und wenig sportlich Outcome, aber mal schauen. Ist natürlich auch interessant, wir hatten jetzt vor einer halben Stunde drüber gesprochen, aber dass es ja auch keinen saudi-arabischen Teilnehmer dort gibt, anders als in Bahrain, aber es gibt schlicht und einfach keinen nennenswerten Dartspieler.
Ja, aber es ist halt, also muss man jetzt ja auch ganz ehrlich fragen, gibt es denn in Bahrain einen nennenswerten Dartspieler?
Es gibt zumindest welche, die mal 70 plus spielen können oder 60 plus.
Ja, aber ich sag jetzt mal so, wenn du dich jetzt auf das erste Event, was die in Bahrain ausgerichtet haben, beziehst, ne, also bei aller Liebe und bei aller Kultigkeit und du weißt, ich find's auch lustig und ich mochte ihn auch gerne, aber einen Spieler auf dem Niveau von Abdul Nasser Yusuf hättest du ja wohl auch in Saudi-Arabien gefunden. Also da musst du ja jemandem auch nur 3 Monate vor dem Event eine Scheibe geben und dann fängt er an zu spielen.
Und dann sage ich, warum haben sie das nicht gemacht? Denn, also ja. für uns, diejenigen, die jetzt zu viel eigentlich haben von diesen ganzen Top-Spielen, ne, die jetzt wirklich viel mehr als nur casual auf diesen Sport schauen. Für uns wäre das eigentlich ein Einschaltgrund gewesen, sage ich ganz offen. Ne? Also dann hätte ich mir das aber rot im Kalender angestrichen. Erste Runde Saudi-Arabien Darts Masters, irgendwelche zwei kompletten No-Names, die dann da vermöbelt werden. Aber unter kuriosen Umständen. Also Abdul Nasser Yusuf ist der Bahrain-Darts-Masters-Held noch immer, weil er ein Leck gewonnen hat gegen den Bully Boy, gegen den damaligen Weltmeister Michael Smith. Also deshalb hätte ich es ja eigentlich angeguckt. Aber die PDC ist damit damals schon vor 12, 13 Jahren in Dubai übrigens genauso verfahren. Also da hatte man auch keine Spieler aus den Vereinigten Arabischen Emiraten am Start. Ja, finde ich fast ein bisschen schade, das stimmt.
Naja, für Dubai gäbe es ja jetzt auch drei Spieler, die sich jetzt genau anbieten würden. Weißt du, welche drei ich jetzt nennen möchte?
Nitin Kumar.
Ja.
Ala Abi Abi, Philippiner, der allerdings dort wohnt. Und wer ist der Bruder von Jack Langston, dem Darts Referee?
Ja, richtig, Daniel Langston. Das wären genau die drei, die ich jetzt hier auf dem Zettel gehabt hätte. Apropos Dubai, ihr habt Matt Porter ja auch gefragt, wird es bald auch ein Event in Abu Dhabi oder Dubai geben?
Yeah, we've looked at the possibility of an event in Abu Dhabi or Dubai. We have done an event in Dubai in the past. And it might be a chance to resurrect that or do a new one in Abu Dhabi. That's something we'll work through.
Das wäre auf jeden Fall eine coole Geschichte, wenn denn dann die drei genannten dort auch auftreten würden. Dann wäre ich auch mit einem weiteren Turnier frei. Fein. Also das gebe ich ja hier offen zu. Aber also wer das nicht mitbekommen hat, dass die PDC diese Option geprüft hat, der muss unter einem Stein gelebt haben. Denn selbst der Sohn von Barry Hearn, Eddie Hearn, hat ja das Ganze eigentlich sogar schon confirmed. Das war ja auch eine kuriose Nummer. Ist jetzt noch gar nicht so lange her.
Und dann mit der Erweiterung oder potenziellen Erweiterung der World Series auch die Frage, gibt es bald ein World Series Event in Afrika, den Philippinen oder Japan?
Yeah, hopefully in time. You know, the World Series is a commercially complicated model to stage events. Requires a lot of different stakeholders. You need broadcasters, you need venues, you need promoters, you need local players, you need interest from fans. You know, and a lot of those countries you talk about, we don't have TV coverage to any great level. So the knowledge of the PDC in those countries is quite low. So if we were to stage events, there probably wouldn't be that much interest initially. So our first aim is always to improve our broadcast footprint and get more TV coverage of our events, because that's our best advert.
Na, kannst du mir jetzt aber auch nicht erzählen, dass du zum einen die lokalen Spieler in Saudi-Arabien hast oder die große TV-Coverage. Also das hast du jetzt ja weder in Saudi-Arabien noch in Bahrain, ne?
Ja, das stimmt. Da sind dann sicherlich andere Faktoren entscheidend. Also, dass das jetzt so nach vorne gestellt wird, habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden. War ja jetzt bei gewissen anderen Standorten auch kein Hindernis, ne? Also dementsprechend, es fehlt einfach an der Finanzkraft dann in den Ländern. Also das hat er eigentlich zwischen den Zeilen ganz unverblümt gesagt. Und da scheint es jetzt eben nicht finanziell lukrativ zu sein. Derzeit wieder zurück, man war ja schon da, nach Japan zu gehen für ein World Series Turnier oder erstmals auf die Philippinen, was komisch erscheint wegen dieser riesigen Bevölkerung und natürlich auch wegen der Darts-Leidenschaft im Land. Und ja, Afrika scheint noch weiter weg zu sein.
Die Darts-Leidenschaft, könnten wir ja auch sagen, als Checkout-Podcast, ne?
Ja, genau, die dartsline.de schafft. Oh Mann, ey. Naja, aber da schickt so ein bisschen oder spielt so ein bisschen mit natürlich auch der Faktor Internationalisierung, der jetzt abseits des Geldmachens auch wichtig ist für die PDC, denn damit kann man ja irgendwann noch mehr Geld machen und das ist gar nicht negativ gemeint, aber das hat die PDC ja wirklich bravourös geschafft in den vergangenen Jahren, dass man sich weiter internationalisiert hat. Und da habe ich dann auch nochmal nachgefragt, Stichwort WM und 128 Spieler. Diesmal waren es, glaube ich, 34 Länder, die vertreten waren. Sind denn 128 Spieler eigentlich die perfekte Anzahl? Und das ist die Antwort von Matt Porter.
I think so. And I think what's happened this year has proven that. You know, we've seen the players from Asia, from Africa, you know, from Oceania, they've come in and they've performed really, really well. You know, we were talking about it backstage in the early years of the international competitors. There were some players who were, you know, not really at the level that you would need to be in a world championship. But darts has improved so much on a global scale that you can now find players who would have thought a guy from Kenya could come and win a match, a guy from India. You know, these aren't countries where traditionally professional dart players have come from, but the talent is there.
Verstehe ich auch zu 110%. Also zum einen sind natürlich 128 Spieler so signifikant besser als 96 Spieler für die WM, einfach für den Turnierbau, muss man sagen. Und zum anderen, also Kevin, wir beide sind natürlich jetzt auch mit hier die absoluten Nerds, die wirklich die WM von Start to Finish komplett begleitet haben und wirklich hier alles, ich sag mal, so mitbekommen haben. Aber wenn man sich jetzt mal, glaube ich, so in den Casual-Fan versetzt, ich glaube, dass diese sportliche Geschichte mit Luke Littler wird hier nochmal Weltmeister und sowas gar nicht so sehr in Erinnerung bleibt in ein paar Jahren, an die man zurückdenkt, wie halt an diese Geschichten, die von den ganzen anderen Spielern, von den ganzen Exoten geschrieben wurden, weil das sind die Momente, wo du dann, glaube ich, eher noch dran zurückerinnerst. Und wenn du dann in 3 Jahren, weiß ich nicht, im Keller bei einem Kumpel Dart spielst, dann sprichst du eher nochmal darüber, dass Paul Lim in seinem hohen Alter doch nochmal ein Spiel gewonnen hat, was das für ein verrückter Walk-on von Motomu Sakai war, oder dass dieser eine Schwede mit dem langen Bart da doch auch ein paar Spiele bei der WM gewonnen hat. Das sind doch eher die Stories, über die du sprichst, als, ach so, da ist ja Luke Littler ein zweites Mal Weltmeister geworden.
Was übrigens an den 128 Teilnehmern auch so unfassbar gut ist, dass du Geschichten länger atmen lassen kannst. Also du hast nicht mehr so den Fall, ich erinnere da an Diogo Portella, der damals Steve Beaton rausgenommen hat, irgendwie am zweiten WM-Tag oder am ersten. Und dann musste der direkt einen Tag später schon wieder ran, ist dann ausgeschieden und dann war die Geschichte schon wieder tot. Jetzt hast du 9 Tage waren es, glaube ich, nur erste Runde. Und klar, gab es vielleicht auch den einen oder anderen, der am 8. Tag der ersten Runde gespielt hat und dann 2 Tage später wieder ausgeschieden ist. Aber du hattest immer mindestens so 2-3 Tage dazwischen, zwischen den Spielen und konntest dann diese Geschichten gedeihen lassen. So haben wir es auch bei Motomu Sakai gesehen, bei David Munyur, ne? Und das ist auch so unfassbar wertvoll. Gar nicht erst muss man darüber reden, dass es ja komplett bescheuert war, dass ein Spieler schon immer in Runde 2 dann ausgeschieden ist am ersten WM-Tag. Ne? So war es ja früher. Ne? Der hat dann 2 Spiele am ersten Tag gehabt. Das hätte dann durchaus auch mal vielleicht irgendwie ein überraschender Name sein können. Einer, der eigentlich eine Geschichte mitbringt. Nicht irgendwie Jeffrey de Swaan oder so. Ne? Ist ein guter Spieler und so, aber das ist dann nichts Besonderes. Ja, und das wäre dann so das absolute Extrembeispiel gewesen. Aber mir fällt immer diese Portella-Nummer ein. Das war ich noch ganz genau. Da hatte ich schon bei NTV gearbeitet. RTL ist dann sogar aufgestiegen auf diese Nummer. Fand das super geil. Ne? Und dann habe ich denen erstmal gesagt, als sie das Ganze bei RTL aktuell bringen wollten, einen Tag später, ach ja, der ist jetzt übrigens gerade schon wieder im letzten Spiel der Nachmittagssession ausgeschieden. Blöd. Ne? Und ich glaube, so wäre es bei einigen anderen Spielern dann auch gewesen.
Ihr habt auch mit Porter gefragt, welche Märkte er denn zukünftig jetzt im Blick hat.
We've got a lot of work to do in North America. That's somewhere which is a big darts playing country, but not necessarily producing enough top level players at the moment. You know, you see what's happened in Europe over the last few years with the investment that's been in the Nordic and Baltic Tour, how good those players are now, the growth of darts in Eastern Europe, and then most importantly, the growth of darts across the Asian Tour, which has been fantastic and produced so many good players that we, you know, we feel that North America has got the potential to reach those levels. It's just not really got going to the extent that we would want it to yet. So that's going to be somewhere we look to quite heavily.
Was ist denn derzeit das Problem mit Nordamerika? Da haben wir dann nochmal explizit nachgefragt.
Just the size of the market, really. And I think also with 50 states, it's very difficult to look at America as one country. You know, it's 50 different countries. You know, culturally, there's a lot of differences geographically. You know, some places are strong at darts, some places aren't. So we have to be a little bit more forensic and have a look at which are the right places to target the finding the next champions.
Ach Kevin, du weißt, ich schätze deinen Rat immer sehr und den brauche ich jetzt gerade auch einfach mal. Aktuell am Dartboard, es läuft wirklich gar nichts bei mir. Ich hatte meinen sportlichen Höhepunkt im letzten Jahr, wie du weißt, als ich die 2 Euro Preisgeld bei der Next Gen eingespielt habe. Ja, und jetzt stehe ich hier wie ein Trainingsweltmeister am Dartboard und es läuft gar nichts mehr. Selbst die Darts in meiner Hand fühlen sich einfach falsch an.
Ja, das klingt nicht gut. Dann würde ich sagen, du solltest mal den Peter Wright Way of Life probieren und zwar einfach mal neue Darts testen. Wie wär's damit?
Na, Kevin, du hast mir wohl nicht zugehört. Ich habe 2 Euro Preisgeld eingespielt. Ich kann mir doch jetzt nicht einfach ein neues Set Darts kaufen. Das geht doch nicht.
Ja, mit 2 Euro Preisgeld, ja, du kannst jetzt nicht die größten Sprünge machen, verstehe ich. Aber da habe ich einen sehr guten Tipp für dich. Und zwar solltest du mal vorbeischauen auf dartsleihen.de. Denn dort musst du Darts nicht kaufen, sondern kannst sie einfach leihen.
Wie, leihen? Also ich habe die dann einfach für ein paar Tage und, hä, wie? Das musst du mir mal kurz erklären hier.
Ja, ganz genau. Du bist auf dem richtigen Weg. Genauso ist es nämlich. Für 3 Tage zahlst du pro Set 4,99 Euro. Kannst auch auf 5, 7, 10 oder 15 Tage verlängern, wenn du mehr Trainingszeit mit den Darts brauchst. Du kannst auch mehrere Sets ausleihen und dann parallel mit verschiedenen Darts dort trainieren. Kriegst dafür auch ein bisschen Rabatt. Dazu gibt es Rabattcodes hier in der Folgenbeschreibung. Und dann findest du vielleicht den Weg zu alter Stärke.
Ja, ich glaube, ich probiere so viel aus. Ich mache gleich das ganze Sortiment leer. 200 Sets gibt es dort auf dartsline.de. Dein Partner, um neue Darts auszuprobieren, ohne viel Geld auszugeben. Alle Infos gibt's auch nochmal in den Shownotes.
Also Nordamerika im Fokus und auch hier etwas, was ich so klar noch nicht gehört habe, dass es unter anderem eben oder vor allen Dingen daran liegt, dass der Markt so groß ist. Natürlich ist Afrika noch größer als Nordamerika jetzt rein vom Kontinent, aber da ist ja erst nochmal in den einzelnen Ländern teilweise so viel Entwicklungsarbeit zu leisten, den die PDC jetzt auch von der absoluten Pike auf ja gar nicht leisten kann. Aber in Nordamerika scheint das auch gesetzgeberisch alles ein bisschen schwierig zu sein, denn man vergisst es häufig. Es sind die Vereinigten Staaten von Amerika und dementsprechend hast du überall mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen zu tun.
Ja, das sind halt Probleme, die die PDC jetzt halt auch nicht alleine lösen kann. Ne? Das sind wahrscheinlich Strukturen, die sich über die nächsten Jahre, wenn der Sport einfach weiter wächst, erstmal noch geben müssen und wo dann eine Menge Zuarbeit gefordert wird dafür, dass die PDC dann am Ende diese Märkte noch stärker einbinden kann. Und du hast es angesprochen, die USA. Es hört sich immer so leicht an für uns Europäer irgendwie so, ja, das ist doch irgendwie ein Land, mach doch mal eben hier, aber am Ende des Tages musst du da eigentlich mit 50 kleinen Ländern mit eigenen Regelungen irgendwie verhandeln und am Ende grün werden und das ist mehr als schwierig.
Ich würde sagen, harter Cut hier und jetzt kommen noch ein paar andere Themen, die jetzt nicht die weite Welt beschäftigen, sondern auch die PDC hierzulande oder jetzt erstmal die PDC ganz generell, was den Master of Ceremonies anbetrifft. Denn nach dem Ende der Karriere von John McDonald hat jetzt Lewis Jones da offenbar die Rolle des Nachfolgers eingenommen. Aber so einfach ist die Geschichte nicht. Hier die Antwort von Matt Porter auf die Frage, wer wird's denn jetzt? Wer macht die Nachfolge von John McDonald?
You know, Lewis has come in and done a good job, but we will use other MCs in different parts of the world. You know, we have Philip in German-speaking countries. We have Jacques in Dutch-speaking countries. We have different people that we'll look at in different areas. So it will be more of a localized product that we look to deliver with local MCs.
Also so ganz hundertprozentig will er sich ja anscheinend noch nicht festlegen. Sagt, sie haben jetzt erstmal ein paar mehr Leute am Start, wie mit Philipp bei der PDC Europe. Aber trotzdem ist natürlich die ganz große Frage, wer wird denn so der Haupt-MC dann halt auch für die großen Turniere, ne?
Also scheint aktuell ja in England auf Lewis Jones hinauszulaufen, aber so ganz klar gab es diese Aussage, diese Bestätigung eben nicht. Lewis Jones, der übrigens jetzt nach Weihnachten, als dann John McDonald auch die Afternoon Sessions ja übernommen hat, was das MC-Wesen anbetrifft, der hat dann immer diese Pausenmoderation gemacht. War übrigens sehr, sehr hibbelig irgendwie, ist da immer so rumgestiefelt, hat ein bisschen Unruhe reingebracht, so ab und an fand ich irgendwie doch bemerkbar, aber wer will's ihm verdenken? Gleichwohl war das ja jetzt sicherlich dann irgendwie auch ein harter Cut für ihn, nachdem er die Spieler ansagen durfte in der Afternoon Session vor Weihnachten, dann musste er in Anführungsstrichen den Pausenclown geben, aber gut. Wir werden mal weiter darauf achten, wie die PDC damit hantiert und blicken dann jetzt auf die European Tour, denn da haben wir auch noch nachgefragt. Wir wollten erstmal wissen, wie sieht denn so die weitere Entwicklung nach Matt Porters Wunsch aus?
We would like to have as much spread as possible, but we're also conscious of the size of the German market. You know, for the Euro Tour, the spiritual home, if you like, is in Germany. But as the sport grows, then it's important that we take it to new borders. And the European Tour has grown from 12 to now 15 events in the last few years. The biggest problem is we're running out of weekends.
Ja, ein paar Wochenenden gibt's ja noch, ne? Aber eben nicht mehr viele. Aber an sich die European Tour ist schon ich sag mal, ein ganz, ganz wichtiger Teil für die PDC Europe und dann eben auch für die PDC, weil das eben so dieser Zwischenschritt ist, glaube ich, um diesen Casual-Zuschauer, der so WM Premier League schaut und sowas, dann halt wirklich in die Dart-Szene reinzuholen, zu bekommen, ne?
Schön fand ich die Aussage, das spirituelle Zuhause, wenn man es so betrachten will, ist Deutschland und wird es auch weiterhin sein. Ne? Also ich denke, da muss man sich auch von dem Gedanken freimachen, dass es irgendwie realistisch ist, in 15 Ländern 15 Turniere auszutragen. Vielleicht ganz irgendwann in der Ferne, aber das ist natürlich auch ein logistisches Thema. Und ich glaube, man hat sich ja jetzt schon von Deutschland sukzessive wegbewegt und hat das Ganze diverser gemacht, was auch richtig ist. Aber so ganz wird es diesen Fokus in den nächsten Jahren nicht verlieren. Dann eine Frage, die ich ganz am Ende so nachgeschoben hatte. Da ging es mir darum, Stichwort Internationalisierung nochmal aufzugreifen. Denn wir haben ja neben dem Turnier in Dortmund der EDC ein weiteres Major jedes Jahr in Deutschland, den World Cup in Frankfurt im Sommer. Und könnte der nicht bald auch mit 48 Teams ausgetragen werden? Dann hätte man wie bei der WM auch keine Freilose mehr für die absoluten Top-Teams. Und ja, das wäre doch Stichwort Internationalisierung auch wünschenswert.
At the right time, that's something we would look at. I mean, the important thing with the World Cup is that you really need two players from every country. We've got lots and lots of countries with one player, you know, so as the sport continues to internationalize, then, you know, there'll be more countries that will be able to compete. But it might be that we go down the route of having continental qualifiers so we can find the best countries from each region.
So like no wild cards in the future.
Yeah, ideally we'd want it all to be qualifiers, you know, but that's not realistic at the moment.
Aber ja. Trotzdem, man hat dem Tür und Tor geöffnet, ne? Also das hat er deutlich gemacht, dass man weg will perspektivisch von den Wildcards. Gerade noch nicht so realistisch, aber mehr Qualifier fände ich auch gut.
Ja, dann hast du halt mehr potenziell mehr Qualität und du hast eben halt auch was ich sag mal für uns als Sportfanatiker, als Nerds wichtig ist, du hast halt einfach mehr sportliche Legitimation in jedem Fall dafür, damit dabei zu sein. Selbst, also ich sag mal, ob du jetzt, weiß ich nicht, wem auch immer, da jetzt eine Wildcard gibst oder ob der sich in einem wenig umkämpften Qualifier durchsetzt, würde am Ende des Tages wahrscheinlich wenig Unterschied machen. Also jetzt nicht für World Cup, aber ich sag mal, nimm jetzt Nitin Kumar irgendwie als Beispiel für Indien oder sowas. Es würde jetzt nicht viel Unterschied machen, ob du den in den Qualifier schickst oder dem eine Wildcard für die WM geben würdest. Aber es fühlt sich einfach in 10 von 10 Fällen besser an, wenn man eben einen Qualifier hatte.
Ja, und das gilt dann eben auch für den World Cup. Und in Asien hat man es ja jetzt auch vorgemacht, in Lateinamerika schon seit Jahren. Das ist durchaus cool, dass man da dann eben sich ein bisschen anders aufstellt. Vielleicht wäre das auch was für Afrika, wenn irgendwann da auch vielleicht 3-4 Länder in Frage kommen. Wir haben ja mit Hilton Klein einen Spieler aus Botswana, wenn es da irgendwann noch einen zweiten gibt. Wir haben mit Patrick Ocheng einen in Uganda. Also dementsprechend, da kann man ja auch einen Qualifier veranstalten. Auf jeden Fall Kenia beim World Cup, das muss passieren. Jetzt auch, wenn wir weiterhin mit 40 Teams da in Frankfurt am Start sein werden. Dann geht es jetzt ja nochmal zu einem ganz anderen Punkt und zwar ein sehr beliebtes Thema auch bei uns im Podcast, die Protection der Topspieler, ne, bedingt durch die Regeländerung der vergangenen Jahre. Wird sich daran irgendetwas verändern? Spoiler, nein, und hier ist die Erklärung.
We've changed certain things quite a lot in recent years to try to find the right formula. And, you know, there's a certain amount of protection that top players deserve. That's why they're top players, because they're the players who people want to see. But I don't think there's much evidence to show that we're not opening up pathways for players. You know, there's a lot of players still coming through. There's a lot of players with opportunities. If you have 34 Pro Tour events and 15 Euro Tour events, plus everything else, you have a lot of opportunities. So I think you have to, you know, it's easy for people to point the finger at that, but sometimes you have to say, how many games are players winning?
Also ich verstehe so ein bisschen, was er damit sagen will. Ich kann es auch aus seiner Wirtschafts- und Chefsicht verstehen. Aber gerade wenn er sagt, ja, hier, ich sag mal, für die Spieler gibt es so viele Chancen, du hast 34 Pro Tour Events und 15 European Tour Events. Es hinkt halt an der Stelle, weil halt ja nicht alle Tourkarteninhaber bei diesen beispielsweise 15 European Tour Events mit dabei sind und weil es für die halt in den letzten Jahren so signifikant schwieriger gemacht wurde, dorthin zu kommen, wenn du nicht einer dieser Topstars bist. Von daher, also ich kann es im Ansatz nachvollziehen, aber natürlich will man auch nicht nur mit dem Finger drauf zeigen und sagen, ist alles Kacke, aber irgendwie so richtig als Begründung kann ich es nicht ansehen.
Nö, also er hat mich jetzt auch in meiner grundsätzlichen Haltung nicht umgedreht, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aus wirtschaftlicher Perspektive kann ich Teile verstehen auch nicht alles, weil ich immer noch sage, also solche Stories wie Justin Hood und so, die willst du doch jetzt auch atmen lassen. Diejenigen haben es aber so schwer, irgendwie jetzt ins TV zu kommen. Wie will Justin Hood ins TV kommen? Er muss erstmal 3 bis 4 Spiele auf einem European Tour Qualifier gewinnen. Das wird ihm sicherlich auch ein paar Mal gelingen. Das ist ihm letztes Jahr auch schon 2-mal, glaube ich, gelungen. Ne? Und jetzt schafft das vielleicht, wenn er seine Form hält, 6-mal oder so. Ne? Das wäre dann schon gut. Dafür muss er wirklich eher so spielen wie bei der WM und eher weniger wie sonst so. Und das hat ja dann irgendwie auch einen wirtschaftlichen Benefit. Weil ein Justin Hood ist doch jetzt gerade deutlich interessanter als irgendwie, auch als ein Peter Wright, sorry to say, ne? Aber wenn Spieler dann irgendwie, die besser sind, es so viel schwieriger haben und sich dann gegenseitig ausbluten in Qualifiern, dann kann das irgendwie auf lange Sicht auch nicht der Weg sein. Ich glaube, wir werden keinen Weg zurück mehr finden, aber aus meiner Sicht muss es gerade darum gehen und deswegen ist es auch wichtig, dass sich Spieler wie Alan Suter zum Beispiel immer wieder dahinstellen, dass es nicht noch schlimmer wird, ne? Weil wir haben jetzt gerade schon wieder hier eine Anpassung auf European Tour Setzlisten-Level, ne? Dass jetzt eben die Spieler, die über die große Order of Merit, dass über die große Order of Merit auch Runde 1 gesetzt wird, ne? Also das ist ja dann nochmal ein Nachteil für Pro-Tour-Order-of-Merit-Spieler. Wahrscheinlich wird irgendwann der Weg dahin gehen, die Pro-Tour-Order-of-Merit komplett zu killen, ne? Das ist dann vielleicht für den Casual einfacher, dann alles zu verstehen, weil du eh einen Wust an Tabellen und Rankings hast. Aber was jetzt so eine faire Bewertung von Spielern anbetrifft, was eine Ehrlichkeit einer Tabelle anbetrifft, ist die Pro-Tour-Order-of-Merit eigentlich die bessere.
Ja, weil es halt viel mehr die aktuellen Leistungen widerspiegelt und belohnt hat als die große Order of Merit, ne? Aber nur noch eingeschoben, also jetzt Peter Wright als Beispiel ist jetzt auch nicht unbedingt der Konterpart zu Justin Hood, ne? Weil Peter Wright wäre jetzt auch nirgendwo für die European Tour protected und einfach so mit dabei. Also von daher, aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst.
Aber er dürfte ja in der Pro Tour noch relativ weit oben stehen, oder?
Ja, Platz 19 ist er. Aber ja. Okay. Also in der bereinigten Platz 19, aber er müsste stand jetzt genauso in die Qualifier rein.
Es ist aber zumindest für ihn deutlich realistischer, dass er für einige Turniere sich nicht qualifizieren muss als für Justin Hood, weil Justin Hood wird immer durch die Qualifier müssen.
Ja, okay, so kann man sagen, aber wie gesagt, stand jetzt muss Peter Wright eben auch in die Qualifier und dann könnte man den Spieß aber auch wieder umdrehen, wenn man sich das Niveau anschaut, welches beide spielen, ist es für Justin Hood aber wesentlich wahrscheinlicher, durch die Qualifier zu kommen als für Peter Wright. Weiter die Frage an Matt Porter, ist die WM zu bedeutsam im Vergleich zu anderen Turnieren?
This event deserves that. This event, you have to step away from people, like some of us live in darts 52 weeks a year, but a lot of this event is for people who don't live in darts 52 weeks event. This event is so much bigger than everything else we do, that this is the event that teaches the world about professional darts. And by having £1 million as the top prize money, we're making a statement, and the credibility that we'll get from that and the respect that the players will get from that will justify the decision, because in order to take the sport forward, our biggest events have to be in front of more people.
Dann schließt daran direkt die Frage an, müssen denn trotzdem nicht die anderen Major-Turniere aufgewertet werden? Und danach würde ich sagen, sprechen wir mal kurz drüber, über die Aussagen von Matt Porter.
We'd love to do that, but don't forget, you know, we're a commercial organization and we're not a governing body. So the value of each tournament is reflected in its size. You know, and you can look at the numbers and you can't argue the growth that we've delivered on these tournaments over the last decade or so. You know, the other tournaments, in every sport, you know, in golf, the majors, in tennis, the majors, they pay more prize money than the other tournaments. That's the way it goes. They're bigger events. You know, it wouldn't be right for you to win the same amount of money for winning one of our weekend TV events, for winning the World Championship. You know, we will try to close the gap, but it will never be anywhere near the same because the scale of the event is just so much bigger.
Ich kann Matt Porter da folgen, also er sagt ja im Prinzip, die WM steht so weit über allem anderen, ne? Das liegt eben am Interesse, das ist historisch immer so gewesen und ja eher noch gewachsen, muss man sagen, ne? Also die WM ist so viel relevanter geworden, als sie schon immer war und die WM war immer relevanter als andere Turniere im Darts, aber gleichzeitig sind die anderen nicht so mitgestiegen und dann müsste aus meiner Sicht eher der Fokus darauf gelegt werden, dass man es irgendwie versucht, die anderen auch wichtiger zu machen. Ne? Das ist ja etwas, was wir seit Ewigkeit besprechen. Und er selbst spricht es ja an, Golf, Tennis, Majors. Ne? Da hast du nicht nur dieses eine Turnier, was über allem steht. Allenfalls vielleicht noch im Tennis. Aber ich würde sagen, Wimbledon ist nicht so viel größer im Vergleich zu den US Open, French Open, Australian Open, als es die WM im Darts ist im Vergleich zu Matchplay, Grand Prix und Grand Slam.
Ja, das ist halt genau der Punkt. Es fordert ja auch keiner, dass für ein, wie er es sagt, Wochenend-TV-Event genau das gleiche Preisgeld ausgeschüttet wird wie bei der WM. Ich glaube, das, was ja gefordert wird und wo er so ein bisschen jetzt drumherum geschiftet ist, ist, dass man das so ein bisschen sportlich fairer anpasst, dass nicht die WM eben jetzt alles so sehr überschattet. Also schau dir Luke Littler in der Weltrangliste an, der kann jetzt ja gefühlt anderthalb Jahre könnte der die Füße hochlegen und es wird gefühlt erstmal gar nichts passieren. Also der könnte jetzt wirklich, der könnte jetzt anderthalb Monate zu 7 Staffeldrehs zur Domrep fliegen und dann wird da wie gesagt gar nichts mehr passieren in der Weltrangliste und dann wird er wieder ansetzen, weil jetzt halt diese eine WM so unfassbar übergewichtet ist.
Und das kann natürlich, wenn man es auf die Spitze treibt, zu einem Problem werden. Ich glaube, es wird es effektiv nicht, weil natürlich auch ein Luke Littler Interesse hat, irgendwie seinen Markenwert stabil zu halten über ein Jahr. Und das gilt für andere Spieler auch. Aber ja, so richtig gesund erscheint mir das nicht. Und deswegen kommt ja auch immer wieder auf, ist eine Punkterangliste vielleicht eine bessere Option zur Order of Merit? Geht gar nicht darum, dass Luke Littler irgendwie seinen Platz 1 gefährdet haben soll. Auch mit einer Punkterangliste machen wir uns da nichts vor. Wäre er meilenweit vorne und würde jetzt auf absehbare Zeit diesen Status nicht verlieren. Aber es geht eher so um die Gesamthygiene einer Weltrangliste. Und wäre da eine Punkterangliste nicht eine bessere Option?
Yeah, I mean, it's something we've looked at. Points is very subjective, because you then start to classify different events above each other. If you look at the prize money structure that we've got, it shows you roughly where we feel the ranking of each event is. I mean, effectively, it is points. It just so happens that the points have got a pound sign in front of them, you know, but it's something we have looked at, and it's something we decided we're not going to do at the moment.
Ja, ich bin mal gespannt, ob sie das noch längerfristig aufrechterhalten wollen, ne? Also, er sagt ja auch, in gewisser Weise ist es eine Punkterangliste, nur dass da noch ein Pfundzeichen voransteht, da gehe ich jetzt nicht so ganz mit, weil du könntest den Spielern ja das Preisgeld ausschütten, du könntest ja für die WM 1 Million für den Sieger ausschütten, dann kannst du damit werben, dann hast du diese Schlagzahl, dann kannst du damit vorangehen, aber du könntest trotzdem die Punkte ein bisschen abschwächen und etwas fairer verteilen.
Ganz genau. Also es will ja gar keiner irgendwie in Abrede stellen, dass diese Million dass das eine schlechte Idee ist. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee, weil die Million ist knackig, ist knallig und das hilft natürlich weiter der Entwicklung der WM von Darts generell. Und dann ist das das gute Recht der PDC, das auch so zu entscheiden. Es ist auch das gute Recht der PDC, es dabei zu belassen, aber irgendwie so eine richtige, ernsthafte Auseinandersetzung, das kaufe ich ihm einfach nicht ab. Ich glaube nicht, dass es die gegeben hat, obwohl ja auch viele Spieler, auch Topspieler wie Michael van Gerven, das als faire Option da in den Raum geworfen haben. Aber gut, wir nehmen, was wir kriegen und arbeiten mit dem, was wir vorgesetzt bekommen. Und dann würde ich sagen, last but not least, noch eine schließende Frage, so eine grundsätzliche Frage, ich glaube, die hat der Kollege Luka Wiczek gestellt. Wo sind die Limits von Darts in Zukunft? Gibt es überhaupt irgendwelche Limits?
Yeah, look, I think hopefully one day we can get to that level. One thing that's important to remember is the PDC is only just over 30 years old. You know, when we talk about sports like golf and tennis, their organizations are 100 years old. They've had time to evolve, time to develop. You know, we're still in a very early stage of growing the sport commercially and in terms of its profile. We've only really been doing it for 10, 15 years. You know, the first 15 years of the PDC or so, certainly the first decade, was basically a UK-based organisation. So, you know, this is an exciting growth period for us and one where we feel that we can, you know, really make a lot of progress towards truly globalising professional darts.
Ja, und wo sind jetzt die Limits von Darts? Also, ich höre das ja gerade zum ersten Mal, weil ihr das Interview ja geführt habt, aber da hat er jetzt gefühlt doch nur die Historie aufgegriffen und
ja,
gesagt,
also im Prinzip war die Frage so ein bisschen gestellt, wo sind die Limits? Gibt es überhaupt ein Limits? Ja, wir hoffen irgendwann an, also wir wollen ja gerne irgendwie so ein Niveau erreichen, wo wir dann von Limits sprechen können. Ne? Also so hat das halt gemeint und da fand ich jetzt interessant, dass er sagt, ja, wir sind als Organisation halt noch sehr jung und das stimmt sogar, ne? Wenn man das vergleicht mit anderen, mit Sportverbänden, Sportorganisationen, dann ist man da noch sehr, sehr jung und tatsächlich.
Aber schon sehr erfahren.
Gibt sonst nur in gewissen Straßen, genau. Stromerkenner wissen Bescheid. Auf jeden Fall, ich glaube auch, dass da noch sehr viel geht und 34 verschiedene Nationen bei der WM können nicht der finale und letzte Anspruch sein. Übrigens, wahrscheinlich muss es irgendwann in die Richtung gehen, dass es vielleicht nur noch eine Q-School gibt. Gerade wenn ich mir die Diskussion anschaue, ist das fair verteilt, dass Europa so viele Plätze mehr kriegt als UK? Gleichzeitig kann man dann sagen, in UK, die haben eine eigene Q-School für ihre Spieler und für ihre. Ne? Ist das eigentlich fair, wenn man irgendwie von diesem englisch fokussierten Sport langfristig weg will? Und das entnehme ich seinen Aussagen. Ne? Und ich glaube, das muss man auch, ne? Mehr und mehr. Das hat man ja auch schon in die richtige Richtung getrieben in den vergangenen Jahrzehnten.
Soweit die Aussagen von Matt Porter für diese Folge. Ich würde sagen, an dieser Stelle setzen wir dann auch einen Haken. War mal wieder alles drinne, all das, was wir besprochen haben. Die nächste Folge erscheint dann bei uns am Montag, dem 12. Januar nach Abschluss der Q-School. Dann sprechen wir auch nochmal ganz intensiv über die Tage in Kalka und auch drüben in der UK Q-School und sprechen dann natürlich auch nochmal über die 29 neuen Tourkarteninhaber.
So ist die Lage, also das der Plan, auch die Folge dann natürlich Free for All Anfang nächster Woche und dann gibt es eine zweite Folge in der Woche nach dem Bahrain Darts Masters, das eine Patreon-Exklusivfolge, aber wir hatten ja auch im letzten Jahr das Modell gefahren, dass wir die erste zusätzliche Folge im Monat, dass wir die auf jeden Fall hier frei für alle zur Verfügung stellen lassen und ich denke mit Matt Porter sollte das auch dann hier natürlich nicht hinter der Paywall verschwinden, aber wir freuen uns über jeden, der uns supportet, der hilft, dieses Projekt auch weiterzutreiben, der uns ja mit einem schmalen Taler unterstützt bei Patreon für weitere Exklusivfolgen, die es dann eben auch geben wird. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein und wir wünschen euch viel Spaß weiter an diesem Q-School-Wochenende. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.